SR Info. Bilanz am Mittag.
Krisenstimmung in Berlin. Kriegt die Ampel noch mal die Kurve? Wahlkampfendspurt in den USA. Wer regiert künftig im Weißen Haus? Und Protest und Plünderungen. Warum wurde das spanische Königspaar im Katastrophengebiet attackiert? Das sind die Themen in der SR Info Bilanz am Mittag. Und dazu begrüßt sie heute Diana Kühner-Mert. Hallo.
SR Info.
Hält die Ampelregierung in Berlin oder hält sie nicht? Manch einer winkt bei dieser Frage inzwischen schon entnervt ab, denn sie stellt sich seit Monaten immer wieder. Bislang haben sich SPD, Grüne und FDP immer wieder irgendwie zusammengerauft, denn die Alternative, Neuwahlen, ist angesichts der Umfragewerte für keine der drei wirklich attraktiv. Und auch diesmal versucht sich zumindest die SPD in Durchhalteparolen. Weglaufen gilt nicht, sagte Generalsekretär Miersch und betont gemeinsame Schnittmengen in der Frage, was ist das richtige Konzept, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen? Christian Lindner hatte zuletzt ein Papier veröffentlicht mit Vorschlägen, die von SPD und Grünen ganz überwiegend nur als Affront aufgefasst werden können. In dieser Woche nun stehen gleich mehrere Krisensitzungen an. Uwe Berndt berichtet.
Christian Lindner sprach in den letzten Wochen gerne blumig vom Herbst der Entscheidung. Inzwischen haben die Berliner Bäume ihr Laub fast abgeworfen. Jetzt wird es ernst.
Ja, das ist schon eine Woche der Entscheidung,
sagt SPD-Chef Lars Klingbeil. In diesem Punkt also tatsächlich Einigkeit zwischen SPD und FDP. Selten genug. Kommt diese Woche nun der große politische Showdown? Möglich, aber heute noch nicht. Heute erstmal ein weiterer Wirtschaftsgipfel auf Einladung der FDP. Als Mittelstandsvertreter mit dabei Christoph Ahlhaus.
Ehrlich gesagt, ich erwarte mir nicht mehr viel.
Doch wenn der Finanzminister schon einlädt, geht man halt auch hin. Und um Druck zu machen, haben die Mittelstandsverbände gemeinsam einen offenen Brief geschrieben. Tenor: sofort handeln oder Neuwahlen, denn
es liegen alle Ideen auf dem Tisch. Es fehlt nicht daran, dass man Ideen entwickelt, wie man den Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne bringt, sondern es fehlt an der Umsetzung.
Doch ausgerechnet jetzt gießt Christian Lindner Öl ins Feuer. Sein neues Positionspapier stellt viele bereits vereinbarte Projekte der Regierung wieder in Frage. Am Mittwoch zum Beispiel will das Kabinett weitere Teile des Entlastungspaketes für die Wirtschaft auf den Weg bringen. Warum stellt sich Lindner plötzlich quer? Im ZDF sagt er:
Deutschland braucht jetzt eine Richtungsentscheidung. Bei Wirtschaft und Finanzen geht es so nicht weiter. Wir sehen ja, wie die Situation ist. Wir haben am Arbeitsmarkt inzwischen Sorgen. Das Wachstum bleibt aus. Inzwischen schlägt das auf die Steuereinnahmen durch.
Doch bei den Koalitionspartnern fällt sein Konzept glatt durch. Für Nils Schmid von der SPD nichts als neoliberale Phrasendrescherei. Und auch der grüne Felix Banaschak möchte nicht mehr ernsthaft darüber diskutieren. Warum nicht?
Dieses ganze Papier atmet den Geist davon, ich will eigentlich nicht mehr. Und deswegen nehme ich das auch nur sehr eingeschränkt in den konkreten Vorschlägen inhaltlich ernst.
Lob für das Lindner Papier kommt dagegen von der Opposition. Wenn auch ein vergiftetes Kompliment. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder meint sogar, Lindner hat geklaut.
In dem Papier von Christian Lindner steht vieles drin, was von uns abgeschrieben ist, von der Union. Das Problem ist nur, warum hat man die letzten 3 Jahre genau das Gegenteil beschlossen von dem, was im Papier steht, in dieser Ampel?
Kriegt diese Ampel also noch die Kurve oder geht es nur noch darum, den richtigen Zeitpunkt für das Ende zu finden? Wer zückt zuerst den Colt? Der Kanzler, heißt es, hat noch nicht aufgegeben. Entgegenkommen könnte man Lindner zum Beispiel über Fragen des schnelleren Bürokratieabbaus. Und auch SPD-Chef Klingbeil zeigt sich kompromissbereit. In der ARD sagt er,
dass wir gemeinsam auch verabreden, was können wir tun, um Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft voranzubringen, dafür zu sorgen, auch dass neues Wachstum entsteht. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass das am Mittwoch geklärt wird. Und dann gehen wir die nächsten Schritte, was den Haushalt angeht, was die Umsetzung der Wachstumsinitiative angeht und was weitere Maßnahmen dann auch für die Wirtschaft betrifft.
Der Mittwoch könnte also zum Tag der Wahrheit werden für diese Koalition. Die entscheidende Frage dabei: Will Christian Lindner sich einigen oder sucht er gezielt nach dem Bruch?
Der Lindner sagt jedenfalls Folgendes: Deutschland braucht einen klaren Kurs. Diese jetzige Situation mit unterschiedlichen Konzepten, Gesprächen des Kanzlers, Papieren von Herrn Habeck, Vorschlägen von meiner Seite, da kann ich den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, diese Situation, die werden wir schnellstmöglich klären.
Doch was er damit genau meint, das erfahren wir heute noch nicht.
Es ist ein Antrittsbesuch, aber einer, bei dem es inhaltlich in die Vollen gehen dürfte. Schließlich steht die Entscheidung um die US-amerikanische Präsidentschaft unmittelbar bevor, mit mutmaßlich großen Auswirkungen auch auf das transatlantische Verteidigungsbündnis, die NATO. Deren Generalsekretär Mark Rutte ist heute zu Gast bei Bundeskanzler Scholz. Mit militärischen Ehren wird er empfangen. Danach sind Gespräche ganz allgemein um sicherheitspolitische Themen im euroatlantischen Raum angekündigt. Welche ganz konkreten Herausforderungen da zur Sprache kommen dürften, berichtet Helga Schmidt.
Es ist ein Antrittsbesuch, aber einer zu einem ganz besonderen Zeitpunkt. Einen Tag vor den Wahlen in den USA wird es für den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin vor allem um ein Thema gehen, um die Frage, welche Folgen die Wahlentscheidung der Amerikaner für die NATO hat und ganz besonders für die Sicherheit Europas. Was wäre, wenn Trump ein zweites Mal ins Weiße Haus einziehen sollte? Das wurde Rutte bei seinem Amtsantritt im Oktober gefragt. Seine Antwort überraschend unaufgeregt.
I've worked with Donald Trump for 4 years. I've been in close talks with Kamala Harris.
Ich habe 4 Jahre mit Donald Trump zusammengearbeitet und ich stehe in engem Kontakt zu Kamala Harris. Ich respektiere beide sehr und ich bin absolut davon überzeugt, dass sie beide mit Blick auf die NATO sehen, was nötig ist.
They both see what is necessary.
Was nötig ist, das wird Rutte mit Scholz heute besprechen. Mehr Ausgaben für die Rüstung auf Seiten der Europäer. Die haben zwar massiv aufgerüstet seit Russlands Angriff auf die Ukraine, aber trotzdem tragen die Amerikaner immer noch die Hauptlast für die Sicherheit Europas.
To truly match our capabilities with our needs,
wir müssen unsere Fähigkeiten ehrlich an die Notwendigkeiten anpassen und deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. Jeder muss seinen fairen Anteil bezahlen. Eine gerechtere Lastenverteilung will Rutte auch innerhalb der Europäischen Union. Gerade bei der Militärhilfe für die Ukraine sieht er enorme Unterschiede bei den Europäern. Eine Kritik, die er mit dem Bundeskanzler teilt. Während Länder wie Deutschland, Dänemark und auch die Niederlande, deren Ministerpräsident Rutte lange war, ganz vorne liegen bei den Waffenlieferungen an die Ukraine, halten sich andere in Europa zurück. Italien, Spanien und Frankreich zum Beispiel.
At the end, I'm convinced that we all understand why this is necessary, because our defense and our values are at stake here.
Am Ende bin ich überzeugt, dass wir alle verstehen, dass das nötig ist, weil unsere Verteidigung und unsere Werte auf dem Spiel stehen. Rutte war 16 Jahre lang niederländischer Ministerpräsident. Er und Scholz kennen sich von EU-Gipfeln. Beide lehnen eine Einladung der Ukraine in die NATO zum jetzigen Zeitpunkt ab. Und diese Ablehnung teilen sie mit der großen Mehrheit der NATO-Mitgliedsländer. Die schwierige Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld dürfte auch ein Thema sein. Vor einer Woche hatte Generalsekretär Rutte berichtet, dass nordkoreanische Truppen im westrussischen Gebiet um Kursk eingetroffen sind. Und in Washington und bei der NATO geht man von einem baldigen Kampfeinsatz der Nordkoreaner aus, an der Seite Russlands gegen die Ukraine.
Bei Maya Sandu sind schon zahlreiche Glückwünsche eingegangen, unter anderem von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die Präsidentin der Republik Moldau ist gestern wiedergewählt worden. In einer Stichwahl setzte sich die Pro-Europäerin mit 55% der Stimmen gegen ihren pro-russisch ausgerichteten Herausforderer Stoyanolo durch, der knapp 45% holte. Sandu gewann die Wahl offenbar vor allem durch die Stimmen 100.000er Moldauer, die im Ausland leben, vor allem in der EU. Das Porträt von Björn Blaschke über die alte und neue Präsidentin, die sich in ihrer ersten Rede nach der Wahlentscheidung auch auf Russisch an die Bevölkerung wandte, um zu signalisieren, sie wolle eine Präsidentin für alle sein.
Maya Sandu spricht viele Menschen in Moldau an, mit ihrer Bescheidenheit. Zum Beispiel wohnt sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Populär auch ihr Familiensinn. Ihre Mutter bringt der 52-Jährigen immer das selbstgekochte Mittagessen in den Präsidentenpalast. Klar, dass auch Maya Sandus Liebe zu ihrem Land, Moldau, ankommt. Hier wandert sie gerne. Und dann ihre Sprachgewandtheit. In diesem Interview, das Sandu Yuri Dud gab, einem russischen Exiljournalisten, redet sie in dessen Muttersprache und begegnet damit auch offen denen im Land, die sich im Alltag auf Russisch unterhalten, weil das schon seit Urzeiten so ist oder weil sie sich als russische Moldauer verstehen. Darüber hinaus beherrscht Sandu, logisch, Rumänisch, die Amtssprache Moldaus. Aber sie spricht auch Spanisch und Englisch, wie sie einmal mehr in einer Botschaft an die EU-Kommission bewies. Sie wandte sich darin gegen den Krieg Russlands in der Ukraine.
Solidarity can protect lives and stand up to Russia's brutal invasion of Ukraine.
Kurz nach Russlands Einmarsch in die Ukraine hat Maya Sandu für Moldau die EU-Mitgliedschaft beantragt und im Frühsommer dieses Jahres nahm Brüssel die Beitrittsverhandlungen auf. Sandu sieht in einer EU-Mitgliedschaft mehr Sicherheit für ihr Land, die EU als Friedensbund. Mit ihrer Pro-EU-Haltung hat Maya Sandu knapp mehr als die Hälfte der Menschen in Moldau hinter sich, wie ein Referendum vor 2 Wochen zeigte. Aber sie ist auch umstritten. So werfen ihr Kritiker Zensur vor, weil sie mehrere TV-Kanäle verbot. Sandu hingegen sagt, der Staat gehe nur gegen Desinformation vor. Kritik üben Teile der Bevölkerung an Maya Sandu auch, weil sie dem Land in ihrer zurückliegenden Amtszeit kaum mehr Wohlstand gebracht habe. Moldau gilt als eines der Armenhäuser Europas. Dabei wurde die Wirtschaft der Republik von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen und von einer Dürre 2022. Das hat den Agrarsektor, von dem gut ein Drittel der Menschen lebt, geschwächt. Obendrein leidet die Gesellschaft unter Korruption, gegen die Sandu kämpft. Vor 3 Jahren wurde beispielsweise der Generalstaatsanwalt wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und 2023 entlassen. Sein Name? Alexander Stoyanoglu, Maya Sandus Gegenkandidat bei der jetzt anstehenden Stichwahl um das Amt des Staatsoberhauptes. Im Februar sprach ihn ein Gericht in allen Anklagepunkten frei. Stoyanoglu beschuldigte die Regierung und Sandu, sie hätten ihn aus politischen Motiven loswerden wollen. Das kommt bei vielen an, denen Sandus Kurs insgesamt zu hart ist.
Nach der katastrophalen Flut in Spanien bricht sich die Wut auf die vermeintlich Verantwortlichen Bahn. Darüber berichten wir nach den Nachrichten und die hat heute Florian Mayer.
Russland hat die Ukraine auch in der vergangenen Nacht wieder aus der Luft angegriffen. Zahlreiche russische Drohnen wurden im Osten und Süden des Landes gemeldet. In mehreren Landesteilen gab es Luftalarm. In der Millionenstadt Kharkiv wurden bei Einschlägen laut Rettungsdienst mindestens 13 Menschen verletzt. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde unter anderem ein Supermarkt in einem Wohngebiet getroffen. Am Morgen ist Bundesaußenministerin Baerbock zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Angesichts des bevorstehenden 3. Kriegswinters sicherte sie der Ukraine Unterstützung zu. Die saarländische Landesregierung richtet heute eine Konferenz zum Strukturwandel aus. Vorgestellt wird der Bericht eines Experten, in dem es darum geht, wie die Saarländer den Strukturwandel in ihrem Land beurteilen. Außerdem spricht die Soziologin Jutta Almendinger zum Thema gesellschaftliche Transformation. Die Konferenz im Saarbrücker Schloss wird um 17 Uhr von Ministerpräsidentin Rehlinger eröffnet. Die Musiklegende Quincy Jones ist tot. Wie sein Sprecher mitteilte, starb Jones in seinem Haus in Los Angeles im Kreise seiner Familie. Er wurde 91 Jahre alt. Quincy Jones hatte in seiner jahrzehntelangen Karriere mit vielen Stars zusammengearbeitet, unter anderem mit Michael Jackson, Frank Sinatra und Herbie Hancock. Jones war insgesamt 79 Mal für einen Grammy nominiert, 27 Mal wurde er mit dem Preis ausgezeichnet. Mit Thriller von Michael Jackson produzierte er das weltweit meistverkaufte Album.
SR Info.
Einmal noch schlafen, dann ist Tag der Entscheidung in den USA. Harris oder Trump, die ganze Welt wartet gespannt darauf, wer Präsidentin oder Präsident wird. Klare Vorhersagen gibt es nicht, Wahlkampf bis zur letzten Minute. Worauf es Wählerinnen und Wählern in Las Vegas im Bundesstaat Nevada ankommt, dazu das Stimmungsbild von Sebastian Hesse.
Sonntagnachmittag in Huntridge, einem zentral gelegenen Wohnviertel von Las Vegas. Anna Salcedo und Heather Kaschak von der Gastronomiegewerkschaft Culinary Union ziehen von Haustür zu Haustür.
Yeah, I just don't know exactly where the boating for us, but
I work for Flamingo as a housekeeper.
Anna arbeitet als Servicekraft für das Flamingo, ein legendäres Hotel und Casino in Las Vegas. Obwohl Donald Trump versprochen hat, dass künftig keine Steuern mehr auf Trinkgelder entrichtet werden, unterstützt Nevadas größte Gewerkschaft Kamala Harris und Tim Walz.
They are for the working class. They support our unions. Actually, Joe Biden, I believe, was the first president ever.
Die beiden Demokraten seien einfach gewerkschaftsfreundlicher und Joe Biden sei der erste Präsident überhaupt gewesen, der Streikende am Werkstor besucht habe.
Yeah, most people are friendly. I haven't really had any issues with anybody knocking on the doors. Yeah, I mean.
Die meisten Menschen, bei denen die beiden Gewerkschafterinnen klingeln, reagieren freundlich, bieten sogar Getränke an, obwohl die Culinary Workers für Harris werben, geht es so kurz vorm Wahltag nicht mehr um Kandidaten, sondern um Wahlbeteiligung. Get out the vote heißt das Motto. Die Partei, die am stärksten mobilisiert, dürfte das knappe Rennen gewinnen. Auch beim mexikanischen Taco Festival im Vorort Craig wird um Stimmen geworben. 35% der Einwohner von Las Vegas sind Latinos. Elena, die sich am Stand der Republikaner informiert, weiß genau, welche Themen für diese wichtige Wählergruppe entscheidend sind.
I would say three things: the money, abortion and religion. Those are the biggest parts of this election.
Drei Dinge nennt die junge Latina, die Trump wählen wird: Geld, Abtreibung und Religion. Ostküstendebatten wie die Gefährdung der Demokratie oder der Umgangston im Wahlkampf spielen in Nevada kaum eine Rolle, sagt die republikanische Wahlkämpferin Gabriela Escudero.
Nevada is really more focused on housing and groceries and gas. Unfortunately, Nevadans are not able to afford
bezahlbares Wohnen, erschwingliche Lebensmittel, niedrige Benzinpreise, daran sei den Menschen in Nevada gelegen. Elenas Freund Ben ist überzeugt davon, dass Trump hier eher liefern kann.
You see back 4 years ago what he was able to do, you know, gas prices were lower, you know.
Vor 4 Jahren noch war Benzin eben noch günstiger, meint Ben. Außerdem würde Trump nicht so auf Christen herabblicken, wie die Demokraten es tun. 2/3 aller Wahlberechtigten in Nevada haben ihre Stimme bereits abgegeben beim Early Voting. Deutlich mehr eingetragene Republikaner als Demokraten. Doch Gabriela Escudero weiß, dass sich erst am Wahltag entscheidet, wohin der Wechselwählerstaat in diesem Jahr tendiert.
I mean, I asked so many people and they're like, oh, I already voted, so we'll see how it goes. We'll see November 5th.
Las pencas nuevas que al mar el Ebro tienen marcada con nuestro nombre. Gracias.
Besonders bang schaut Taiwan auf die US-Präsidentschaftswahl. Bei einem Sieg Trumps, so die Sorge, könnte der Schutz des kleinen Inselstaates vor China in Frage stehen. Thorsten Iffland berichtet.
Die meisten der rund 23 Millionen Taiwanerinnen und Taiwaner denken wohl so wie die 53-jährige Frau Tsai. Sie ist mit ihrer Tochter unterwegs in der Hauptstadt Taipei. Was kommt, das kommt. Es macht keinen Sinn, sich zu sorgen. Es ist nicht neu, dass die Bevölkerung des Inselstaates eher gelassen auf weltpolitische Entwicklungen blickt. In Regierungskreisen ist das anders. Präsident Lai beruft unmittelbar vor der US-Wahl den Nationalen Sicherheitsrat ein. Der Abgeordnete von Lais Partei DPP, Wang Tingyu, erklärt warum. Die US-Präsidentschaftswahl hat Auswirkungen auf die Weltordnung und den Frieden und die Stabilität im Indo-Pazifik. Natürlich ist es auch für Taiwan mit seinem zentralen Platz in der ersten Inselkette vor China von größter Bedeutung. Das Problem, Donald Trumps Art kennen Sie auf Taiwan zwar aus seiner ersten Amtszeit, aber er ist und bleibt auch für Sicherheitsexperten wie Xu Xiexiang unberechenbar.
Donald Trump ist trotzdem sehr schwierig zu vorzusehen, deswegen weiß man eigentlich nicht, was er danach macht.
Aber auch Kamala Harris gibt den Beobachtern Rätsel auf.
Kamala Harris hat irgendwie keine eigene Idee.
Bestenfalls macht sie so weiter wie Joe Biden. Bedeutet, es wird auch in Zukunft eine US-Sicherheitsgarantie für Taiwan geben. Wird Taiwan angegriffen, ist es möglich, dass auch US-Militär zur Verteidigung eingesetzt wird. Diese Zusage ist für die Sicherheitslage auf der Insel genauso wichtig wie die Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern im Indo-Pazifik, erklärt Xu.
Von der US-Strategie her sehen wir keine große Veränderung, also für amerikanische China-Politik. Aber das Problem ist nur, ob Taiwan taiwanesische Interesse oder zum Beispiel die Interessen von regionalen Partnern, zum Beispiel Japan oder Korea, würde beschädigt werden. Das machen wir uns Sorgen.
Auch der Zustand der transatlantischen Beziehungen ist für Taiwan im Zweifel wichtiger als die Frage, wer neuer Präsident oder Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Eskalation im Nahen Osten, diese Krisen schwächen auch das Sicherheitsgefühl Taiwans.
Wenn Europa schon sicher ist, dann könnten die USA wahrscheinlich auch mehr Truppen, mehr Assets, mehr Ressourcen in Indo-Pazifik zu fokussieren.
Donald Trump kündigte ja an, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Das kann vermutlich nur mit einer ukrainischen Kapitulation gelingen. Ähnliche Szenarien befürchtet auch Herr Liu, den wir auf den Straßen von Taipeh fragen. Falls Trump den Ukraine-Krieg schnell beenden oder die Beziehungen zu China verbessern will, könnte er Taiwan opfern. Das ist meine Sorge. So ganz will sich Taiwan ohnehin nicht auf die Unterstützung aus den USA verlassen. Das Land hat seine Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, zahlt mehr als der Durchschnitt der NATO-Staaten und will das auch weiterhin tun.
Auf jeden Fall, wenn die USA noch unsere Sicherheitskooperation verstecken werden unter Donald Trump, dann Taiwan ist natürlich gerne, also weitere zu zahlen.
Auch die USA zahlen erstmal weiter. Gut 500 Millionen Euro für Verteidigungshilfe hat Joe Biden erst kürzlich freigegeben. Die nächste Zahlung ist für Januar geplant, noch von der alten US-Administration. Was dann passiert, niemand weiß es so genau. Aber in Taiwan sieht man es gelassen. Was kommt, das kommt. Es macht keinen Sinn, sich zu sorgen.
Auf die Katastrophe folgt die Wut. Nach den Unwettern in Spanien mit mindestens 217 Toten ist am Wochenende das spanische Königspaar Felipe und Letizia in die Katastrophenregion gereist, eigentlich um den Betroffenen Trost und Unterstützung zu signalisieren. Doch die Menschen empfingen König und Königin mit Rufen wie Mörder, Mörder und bewarfen sie mit Schlamm, genauso wie den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Entgegen den Empfehlungen der Sicherheitskräfte ging das Paar auf die wütende Menge zu, versuchte zu beschwichtigen. Unsere Korrespondentin Lisa Muckelberg verfolgt die Lage vor Ort. Frau Muckelberg, warum waren denn die Leute so wütend?
Also Gründe, wütend zu sein, das haben die Menschen. Das habe ich auch vor Ort gehört. Das haben mir auch viele gesagt, wie sauer sie sind auf die Regierung. Sie fühlen sich einfach extrem alleingelassen. Sie sagen, die Warnung kam zu spät vor dem Unwetter. Der Besuch jetzt sei viel zu spät. Aber es ist die Frage, ob das wirklich von den Menschen ausging, diese Gewalt. Es gibt nämlich Ermittlungen, ob das nicht von rechtsextremen Gruppen befeuert wurde. Eine spanische Zeitung berichtet zum Beispiel von Chats aus der rechtsextremen Szene, wo ganz klar dazu aufgerufen wurde, nach Paiporta zu kommen und Unruhe zu stiften. Und auch die Bürgermeisterin meinte, sie kannte die Menschen nicht, die dazugeschlagen haben.
Und wie ist jetzt der Stand bei den Aufräumarbeiten?
Es geht voran, aber langsam. Es sind 10.000 Soldaten und Polizisten in die Region geschickt worden. Die suchen immer noch nach Vermissten, vor allem gerade in Tunneln und Garagen, also allem, was so unterirdisch ist. Auch mit Polizeitauchern machen die das. Die meisten Haushalte haben jetzt ihren Strom zurück. Auch mit den Telefonleitungen sieht das schon besser aus als noch vor ein paar Tagen. Gestern wurde das Aufräumen aber nochmal unterbrochen, weil es wieder geregnet hat. Es wurde auch nochmal eine rote, also wirklich die höchste Warnung für die betroffenen Orte ausgerufen. Und die Leute sollten lieber ins obere Stockwerk sich flüchten, als noch weiter aufzuräumen. Denn die Kanalisation funktioniert in den betroffenen Orten oft noch gar nicht wieder. Auch für heute gibt es noch Warnungen vor weiterem Regen. Die sind allerdings orange, also runtergestuft auf die zweithöchste Warnung. Das Aufräumen kann also weitergehen.
Lisa Muckelberg mit Eindrücken aus Spanien. Der 16. Oktober 2020 wirkt in Frankreich bis heute nach. In Conflans-Saint-Honorin, nordwestlich von Paris, wurde an diesem Tag der Geschichtslehrer Samuel Paty von einem radikalisierten Islamisten enthauptet, nachdem er in seinem Unterricht über Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Bereits vor seinem Tod war Paty online massiv bedroht worden. Der Terrorakt wirft auch die Frage auf, weshalb die Behörden und die Schule Paty nicht intensiver beschützt haben. Heute beginnt vor einem speziellen Pariser Schwurgericht der Prozess gegen 8 Erwachsene. Ihnen wird vorgeworfen, an der Hetze gegen Paty beteiligt gewesen zu sein. Aus Paris berichtet Caroline Düller.
Für die Familie von Samuel Paty sei dieser Prozess eine Erleichterung, sagt Virginie Leroy. Eine wichtige Etappe auf der Suche nach Antworten. Leroy ist Anwältin. Sie vertritt Samuel Patys Eltern und seine Schwester
Gaëlle.
Die Familie erwartet mehrere Dinge, aber in erster Linie geht es ihnen darum, Samuels Würde wiederherzustellen, ihn richtig und gerecht darzustellen. In einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit hatte Samuel Paty Mohammed-Karikaturen gezeigt. Eine Schülerin hatte daraufhin behauptet, Paty habe Muslime beleidigt und diskriminiert. Sie war in der fraglichen Stunde aber gar nicht da. Diese Lüge löste eine Welle von Bedrohungen, Schuldzuweisungen und falschen Beschwichtigungen aus, an deren Ende das Attentat auf Samuel Paty stand. Anwältin Virginie Leroy.
Et puis qu'il lui soit rendu justice aussi, c'est-à-dire voilà, affronter les accusés.
Die Familie will Gerechtigkeit für Samuel. Sie will den Angeklagten ins Gesicht sehen und Antworten erhalten, verstehen, was passiert ist. Und auch das Strafmaß hat für sie eine große Bedeutung, denn aus ihrer Sicht sind die Mechanismen innerhalb dieser Kettenreaktion sehr wichtig, die zu Samuels Tod geführt hat. Vor Gericht stehen ab heute 7 Männer und eine Frau, darunter Brahim Chnina und der islamistische Aktivist Abdelhakim Sifriwi. Chnina ist der Vater der Schülerin, die die Lüge über Paty in die Welt gesetzt hatte. Ihm und Sifriwi wird vorgeworfen, die Hetzkampagne gegen den Lehrer organisiert und vorangetrieben zu haben. Beiden drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Sie erwarte Entschlossenheit von der Justiz, sagt Patys Schwester Michael, und dass diese sich nicht täuschen lasse, was die Verantwortung der Angeklagten betrifft. Und Michael erwartet noch etwas von diesem Prozess. Er soll deutlich machen, dass ihr Bruder das Richtige getan habe. Auf mich wirkt es so. Es gab nationale Gedenkfeiern, in denen er zu einem Helden gemacht wurde. Aber im Grunde halten manche ihn immer noch ein bisschen für mitverantwortlich für das, was passiert ist. Das merkt man an diesem Ja, aber. Ja, was ihm passiert ist, ist schrecklich, aber hätte er diese Karikaturen wirklich zeigen sollen? Vor wenigen Wochen hat Michael Paty ein Buch veröffentlicht. Darin wirft sie den Schulbehörden und auch manchen von Patys Kollegen fehlende Solidarität vor. Aus Angst vor Diskriminierungsvorwürfen hätten sie seine Unterrichtsmethoden kritisiert, anstatt ihn gegen die Hetzkampagne zu verteidigen und das Prinzip der Laizität zu wahren, also der strengen Neutralität gegenüber allen Religionen in der Schule. Was ich mit diesem Buch vor allem zeigen will, ist, dass wir über Jahre hinweg Entscheidungen getroffen und eine Art System geschaffen haben, in dem wir uns gegenüber islamistischen Kampagnen beugen, in dem wir klein beigeben und akzeptieren. Für Michael Paty steht der Mord am Lehrer Dominique Bernard in Arras vor gut einem Jahr in einer Linie mit dem Tod ihres Bruders. Sie sei nicht politisch, sagt sie, aber ihr Buch sei auch eine Aufforderung an die Politik, Lehrkräfte zu schützen. Besser als ihren Bruder.
Fehlt der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag setzt sich vielerorts die Sonne durch bei 10 bis 14 Grad. Und das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Diana Kühner-Mert. Danke fürs Zuhören und tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Uneinigkeit innerhalb der deutschen Regierungskoalition ist auch in ausländischen Zeitungen ein Thema. Die italienische Zeitung La Repubblica blickt auf die sogenannte Woche der Entscheidungen. Alle Blicke sind auf Mittwoch gerichtet, wenn sich die drei Chefs der streitsüchtigsten Koalition der Geschichte zusammensetzen. In der Sitzung soll eigentlich der Haushalt besprochen werden, um die blutarme Wirtschaft des Landes nicht weiter auszuschlachten. Doch nachdem Finanzminister Lindner sein eigenes Papier zur Wirtschaftspolitik verfasst hatte, ist die Stimmung so düster, dass es unklar erscheint, ob es eine vorgezogene Wahl geben wird. Lindner muss entscheiden, ob er den Stecker zieht und sich damit noch unbeliebter macht oder aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Regierung vielleicht ein paar Stimmen dazugewinnt. Auch der Tagesanzeiger aus der Schweiz geht der Frage nach, ob die Ampelkoalition noch in dieser Woche zerbricht. Am Mittwoch wird möglicherweise bekannt, wer die US-Wahl gewinnt. Ein Sieg von Donald Trump, hieß es bisher, könnte die Koalition disziplinieren. Auf Deutschland kämen dann neue Herausforderungen zu. Ein schlechter Zeitpunkt, um die Regierung der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt zerfallen zu lassen. Aber auch dieses Argument verliere mittlerweile an Kraft, heißt es bei FDP und Grünen. Der Vertrauensverlust in der Koalition sei so groß, dass er sich wahrscheinlich nicht mehr reparieren lasse. Themenwechsel. Der Sydney Morning Herald aus Australien blickt auf die weltweiten Konsequenzen im Falle einer erneuten Amtszeit von Ex-US-Präsident Trump. In der Außenpolitik würde Trump den Krieg in der Ukraine beenden, wahrscheinlich indem er die US-Unterstützung zurückzieht und die Ukraine oder große Teile davon seinem Freund Putin in Russland schenkt. Er würde sich aus der NATO und anderen multilateralen Organisationen zurückziehen und eine protektionistische Vision für Amerika verfolgen. Kamala Harris würde versuchen, Amerikas Rolle in der Welt und seine traditionellen Allianzen zu bewahren. Das Wahlergebnis und seine Folgen könnten je nach Besetzung des Weißen Hauses und der Zusammensetzung des Kongresses relativ harmlos oder sehr bedrohlich ausfallen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.